Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen nach einer unerwartet langen Pause zur Weihnachtsepisode des Response Notfallmedizin Podcasts der Berufsrettung Wien. In der prähospitalen Notfallmedizin müssen wir oft Entscheidungen in Situationen treffen, in denen uns nur wenige Informationen zu unseren Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen. Wir beurteilen diese dann anhand von Klinik, Monitoring und Erfahrung und wissen gleichzeitig, dass sich viele entscheidende Details erst später in der Notaufnahme zeigen werden. Eines dieser Details war lange Zeit die Blutgasanalyse. Ein klassisches innerklinisches Diagnostiktool, das meist erst dann zur Verfügung stand, wenn die präklinischen Entscheidungen bereits längst getroffen waren. Bei der Berufsrettung Wien hat sich das mit der Einführung von mobilen Blutgasgeräten auf allen arztbesetzten Rettungsmitteln bereits vor einigen Jahren grundlegend geändert. Seitdem sammeln wir kontinuierlich Erfahrung damit, was dieser zusätzliche Informationsgewinn präklinisch leisten kann und wo seine Grenzen liegen. Und ja, tragbare BGA-Geräte machen es heute möglich, wichtige physiologische Blutparameter bereits draußen zu erfassen, früh, schnell und direkt am Einsatzort. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie ordnen wir diese Informationen sinnvoll ein? Helfen sie uns wirklich bei Entscheidungen oder erzeugen sie nur zusätzliche Komplexität? In dieser Episode sprechen wir darüber, welchen Stellenwert die prähospitale BGA heute haben kann. Nicht als Wundermittel und nicht als Ersatz für klinisches Denken, sondern als zusätzliches Puzzlestück im diagnostischen Pathway. Dazu habe ich Clemens Haarer heute zu Gast. Er ist Notarzt sowie Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin an der Klinik Floridsdorf und unterstützt unser Team am Wiener Rettungshubschrauber Christoph Roos 9. Als früher Anwender der prähospitalen Blutgasanalyse bringt er eine klare, reflektierte Perspektive mit. Aus der Praxis für die Praxis. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und nach dieser etwas längeren Pause freue ich mich ehrlich gesagt riesig, wieder für euch hinter dem Mikrofon sitzen zu dürfen. Und im Namen des gesamten Teams der Berufsrettung Wien wünsche ich euch stellvertretend frohe Weihnachten im Kreise eurer Lieben, einen fantastischen Rutsch ins neue Jahr und natürlich wie immer gute Unterhaltung.
Du hörst den Response Notfallmedizin Podcast.
Bitte auf die Rettung!
Deine Wissensquelle zur spannenden Welt der Notfallmedizin. Präsentiert von der Berufsrettung Wien.
Bitte beruhigen Sie sich und geben Sie mir eine Rückrufnummer, ja?
Durch die heutige Sendung führt dich aus dem Team unserer Oberärzte Dr. Ben Thal.
Bei mir zu Gast Clemens Haarer, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Ben.
Clemens, heute soll es um das Thema prähospitale Blutgasanalyse gehen. Du bist ja Facharzt für Anästhesie und Notarzt an unserem NEF-Stützpunkt in Wien-Floridsdorf, gleichzeitig auch Wiener Rettungshubschrauber Christoph Roos 9. Das war ja auch der Stützpunkt, wo wir das erste Mal die Blutgasanalysegeräte, die ja die Grundvoraussetzungen für das alles sind, getestet haben. Und du hast dich zuerst in unserem Vorgespräch so ein bisschen einfach als glühender Beta-Tester beschrieben. Mich würde interessieren, jetzt so nach 2-3 Jahren, nachdem wir diese Geräte wirklich on a regular basis, wie man so schön sagt, einsetzen, welche Vorteile bringt dir die BGA-Analyse prähospital bei deinen Einsätzen? Und vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen darüber erzählen, warum du so ein glühender Anhänger der BGA bist, die bereits draußen stattfinden soll, zusätzlich zu Pulsoximeter, Blutdruck und EKG.
Ich muss zugeben, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, wir kennen alle die Blutgasanalysegeräte aus dem Krankenhaus und die Anfälligkeit und die hohen Ansprüche, die diese Geräte teilweise an die Umgebungsbedingungen stellen. Und es war recht spannend, in diesen Beta-Test zu gehen und zu schauen, funktioniert es unter den Bedingungen, die wir in der Präklinik haben. Funktioniert es vor allem im Sommer, wenn es sehr heiß ist, funktioniert es im Winter. Ich komme aus der Intensivmedizin und bin sehr blutgasaffin, schon seit meiner frühesten medizinischen Jugend gewesen. Und mit dem Hintergrund, dass man regelmäßig Blutgasanalysen macht, ist es natürlich spannend, diese Diagnostik jetzt auch vor Ort bei den Patienten durchführen zu können. Und damit die Diagnostik ein bisschen zu präzisieren, die man hat, Verdachtsdiagnosen zu bestätigen oder zu zerstreuen, die Beatmung oder auch sonstige Feinheiten der Therapie besser justieren zu können im Patienteninteresse. Man muss bei all diesen Gimmicks immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zum Selbstzweck verkommt, nur weil was Neues, ich glaube, das kennen wir auch alle, wir sind, glaube ich, beide Technik-Aficionados.
Absolut.
Dass wir nicht Sachen machen, weil sie neu sind, weil sie toll sind, weil wir das unbedingt testen wollen, sondern wir brauchen immer einen Mehrwert, einen potenziellen, den wir sehen für uns und unsere Patienten. Es gibt einige Sachen, die Augen ziemlich geöffnet haben. Wir haben einige blinde Flecken gehabt bis jetzt in der Diagnostik, gerade was Elektrolytstörungen betrifft. Mhm. Auch bei der Steuerung der Beatmung, gerade bei kritischen Patienten, zeigt sich doch, dass bei einem großen Teil der Patienten ein Mismatch besteht zwischen dem ETCO2, was wir mit der Kapnometrie messen, und dem CO2-Partialdruck, den wir dann in der Blutgasanalyse feststellen. Das hat sich jetzt auch bei ein paar rezenten Studien bewiesen, dass das kein Wiener Phänomen ist, sondern ein Problem in der Präklinik.
Fast so ein bisschen wie wenn man die nicht-invasive Blutdruckmessung mit der arteriellen Blutdruckmessung vergleicht. Das ist einfach wahrscheinlich noch ein Stückchen präziser.
Ja, je instabiler der Patient ist, desto mehr Vorteile haben genau diese Dinge dann.
Na, dann würde ich diesen Faden gleich mal aufgreifen. Wir sind ja auch durchaus immer mal wieder im Gespräch mit Kritikern von neuen Techniken, die an einem Fahrzeug implementiert werden. Und was die Blutgasanalyse betrifft, sagen ja diese Kritiker, dass prähospitale BGA im NEF in Wahrheit eigentlich nur ein schickes Gadget ist und nur unnötig Zeit kostet. Wie reagierst du darauf, wenn du jetzt als glühender Anwender so eine Aussage hörst? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was aus deiner Erfahrung beschreiben, auf welche Widerstände du im kollegialen Umfeld bislang gestoßen bist und wie du den gesamten BGA-Ablauf handhabst, um diese Widerstände ein bisschen zu zerstreuen.
Also der erste Teil der Frage ist vielleicht ein bisschen ein soziales Minenfeld. Nein.
Das macht nichts, dafür ist der Podcast da.
Gewisse Skepsis ist immer gut, gerade bei neuen Geräten. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht jeden Trend sofort blindlings hinterherhöppelt. Ich glaube, wenn man länger im Geschäft ist, hat man einige Dinge erlebt, die in Sackgassen gemündet sind, die sehr teuer waren und dann sich eigentlich herausgestellt haben, dass sie nichts bringen.
Ja.
Also ist es okay, dass man seine Vorbehalte gegenüber neuen Sachen hat. Die Blutgasanalyse ist jetzt mittlerweile schon lange nichts mehr Neues und auch in der Präklinik haben gerade die Kollegen aus Graz bewiesen und das mittlerweile seit Jahrzehnten, dass es sehr sinnvolle Einsatzmöglichkeiten gibt und die Verwendung für die Therapie und das Outcome der Patienten durchaus vorteilhaft ist.
Und wie entgegnest du der Kritik, dass einige Stimmen sagen, dass das eine unnötige Zeitverzögerung ist und nur den Einsatz draußen verlängert?
Manchmal ist diese Kritik gar nicht unberechtigt. Es gibt Patienten, die sind zeitkritisch und da sollten wir wirklich schauen, dass wir möglichst wenig Versorgungszeit produzieren und dass wir den Patienten sehr rasch ins Krankenhaus bringen. Mhm. Ein Beispiel wäre ICPA-Kandidaten. Wir haben in Wien wirklich ein toll funktionierendes ICPA-Projekt. Diese Patienten, die dürfen nie mit präklinischer BGA in Kontakt kommen. Ja. Da verlieren wir wertvolle Zeit. Ja. Das andere sind zum Beispiel Patienten mit einer aktiven Blutung, die ich nicht stillen kann. Das Polytrauma mit Leberlazeration, die in den Bauch blutet. Diesen Patienten mache ich keinen Gefallen und auch dem Teamgefüge nicht, wenn ich jetzt beginne, eine Blutgasanalyse mache. Ansonsten ist das mit der präklinischen Versorgung eine Sache, die immer so im Laufe der Zeit so Trends unterliegt, die kommen und gehen. Die Philosophie, wie wir unsere Versorgungszeiten gestalten, das schwankt so ein bisschen historisch gesehen in den letzten Jahren. Also von zwischen Scoop and Run, Treat and Run und Stay and Play, also haben wir alle Bandbreiten durch. Und ich denke, es gibt Patienten, die davon profitieren, dass wir schnell sind, eben die ICPA-Patienten oder der Blutende-Polytrauma-Patient. Ja. Und es gibt Patienten, wo man doch rausfindet, dass die davon profitieren, dass man Dinge schon präklinisch macht, die man sonst mit Zeitverzögerung im Krankenhaus macht. Interessanterweise gibt es jetzt Daten zum Beispiel für Schädel-Hirntrauma-Patienten, dass die durchaus davon profitieren können, dass man denen zum Beispiel eine invasive Blutdruckmessung macht, also Arterie legt, arterielle Blutgasanalyse macht und dann eine patientenorientierte, gezielte Steuerung vom Blutdruck macht, damit man einen schönen Perfusionsdruck für das Gehirn erzielen kann und dass man auch eine präzise Beatmungssteuerung macht.
Und das natürlich unter der Ägide Time is Brain so früh wie möglich.
Ja, genau. Und das wäre ja eigentlich ein Traumapatient, wo wir doch so von der PHTLS-Linie eher so ein bisschen den Zugang haben, möglichst schnell ins Krankenhaus, das soll im Krankenhaus versorgt werden. Also isolierter Schädel wäre zum Beispiel durchaus eine Sache, der von Maßnahmen profitieren kann und nicht vom schnellen Transport. Also man muss immer so Einzelabwägungen machen, wann mache ich was und wie gesagt, immer schauen, mache ich das jetzt nur, weil es cool ist, weil ich gerne Arterien steche zum Beispiel, weil ich gerne Blutgasanalyse mache, weil ich gerne Schall mache oder Perfusoren herrichte. Oder ist das eine Sache, die für den Patienten einen großen Unterschied macht, schon in der Qualität der Erstversorgung?
Absolut. Und einer der großen zeitverbrauchenden Faktoren rund um die BGA ist halt auch, wofür man sich wirklich entscheidet. Legt man eine Arterie oder reicht vielleicht Kapillarblut? Da spielt natürlich auch sehr stark der Faktor mit ein, wie trainiert ist das Team? Und im Umgang von der Vorbereitung von dem ganzen Blutgasprozedere, weil da geht es ja darum, das System zu starten, zu kalibrieren und da gibt es ein paar Schritte, die einfach notwendig sind. Im prähospitalen Setting ist auch die Probeentnahme nicht immer so einfach. Wenn du dir diese Methoden anschaust, wie du an Blut kommst, wann entscheidest du dich persönlich dafür, arterielles Blut zu nehmen und wann greifst du lieber auf eine venöse, kapilläre oder sogar auf eine intraossäre Probe zurück? Das funktioniert ja genauso. Da würde es mich einfach interessieren, welche Vor- und Nachteile du dabei siehst, respektive wie du die Aussagekraft der Werte und auch die Durchführbarkeit unter Stressbedingungen beurteilen würdest.
Es ist eine ganz spannende Frage und danke, dass du die stellst. Also hättest du mir die vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren gestellt, hätte ich gesagt, naja, arterielle Blutgasanalyse, also arterielle Punktion, das alles andere ist unpräzise und wieso sollte ich jetzt, keine Ahnung, was aus einer Vene das entnehmen, also sicher nicht. Mhm. Das ist aber, glaube ich, meinem medizinischen Hintergrund geschuldet. Ich komme aus der Intensivmedizin, da hat jeder Patient eine arterielle Line und da nimmt man halt routinemäßig das raus. Ja. Umso spannender war es dann zu sehen, dass aus der innerklinischen Notfallmedizin-Schiene immer stärker die venöse Entnahme für die Blutgasanalyse propagiert wurde. Mhm. Das hat einige Vorteile. Oder einige Hintergründe, die arterielle Punktion tut dem Patienten wirklich unglaublich weh. Mhm. Viele sagen es nicht, darum haben wir das vielleicht nicht so am Schirm, aber es tut wirklich weh und retrospektiv sagen auch die Patienten, das ist das, was bei der Versorgung das Unangenehmste war. Ja. Es kann manchmal technisch schwierig sein. Auch Ultraschall gezielt wehren sich manche Arterien gegen die Punktion oder die Entnahme. Es kann eine gewisse Zeit beanspruchen und wenn man dann im Gefäß Lumen drinnen ist, dann muss man halt die Spritze eine Zeit lang stillhalten, damit sich das Ganze fühlen kann. Ja. Also braucht man auch Patienten, die kooperativ sind. Also ganz viel spricht für die venöse Blutabnahme all unserer Patienten, wo wir eine Blutgasanalyse wollen, weil wir irgendeine Fragestellung haben. Kriegen einen Venflon. Und dann mache ich einfach im Rahmen des Zugangsstechens, bevor ich irgendwas anhänge, geschwind eine venöse Blutentnahme. Wurscht, ob ich dann das Blut verwerte oder nicht. Also das kann ich einmal routinemäßig mitmachen, wenn ich mir denke, dieser Patient könnte doch die eine oder andere Fragestellung aufwerfen.
Wenn du jetzt nur vielleicht kurz auch für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht so einen starken intensivmedizinischen Hintergrund haben, welche Werte sind denn in ungefähr äquivalent, egal ob arteriell oder venös? Weil ich meine, beim Arteriellen geht es natürlich hauptsächlich um das wirkliche Blutgas, aber wir haben ja eine Menge an Zusatzinformationen, die wir kriegen, wie Laktat, Kreatinin, die ganzen Elektrolyte. Würdest du sagen, ist das ungefähr äquivalent mit der arteriellen Messung oder bereinigt das Gerät, indem man vorher hingeht und aussucht, ist der Probentyp venös oder ist der Probentyp arteriell?
Nein, das Gerät berechnet das nicht um. Man kann als Zusatzinformation eingeben beim Gerät, wo man die Probe entnommen hat, ob es arteriell ist oder venös oder kapillär oder andere Quellen. Aber es werden keine Werte berechnet. Die ganzen Bonussachen, wie du das formuliert hast, glaube ich, also von den Elektrolyten, Laktat, Bicarbonat, diese Dinge sind 1:1 verwertbar.
Sind ja eigentlich wunderbare Neuigkeiten.
Genau. Der pH entspricht fast dem arteriellen, da ist der Unterschied 0,03, ist er niedriger als gegenüber dem arteriellen Wert. Und bei funktionierendem Kreislauf ist PCO2, also der Kohlendioxid-Partialdruck circa um 8 höher.
Also wenn das man das so ein bisschen im Hinterkopf
Wenn man das im Hinterkopf hat, kann man das umrechnen. Wenn die Patienten eine schlechte Hämodynamik haben, können sich diese Werte dann doch deutlich verschieben. Was ich natürlich nicht verwenden kann, ist der Sauerstoff-Partialdruck. Und die Sauerstoffsättigung, das ist ein errechneter Wert. Das ist natürlich dann auch nicht umrechenbar auf irgendwelche arteriellen Werte. Für die Fragestellungen, die wir haben, wird es in aller Linie ausreichen? Wenn ich einen Patienten habe, der respiratorisch insuffizient ist, nehmen wir ein Beispiel, einen COPD-Patienten, der sich erschöpft hat, dann ist es interessant, ob der ein CO2 von 80 hat oder von 40.
Ja.
Und ob das jetzt plus minus 8 ist, wird selbst, wenn ich jetzt nicht Differenz dazu rechne, nicht den großen Unterschied machen in meiner Therapieplanung.
Ja.
Also man braucht sich da jetzt auch um 3 in der Früh nicht wirklich den Kopf zerbrechen, wie muss ich das umrechnen, sondern der Trend wird vorgegeben.
Jetzt hast du erwähnt gerade, dass die Werte dann ungenauer werden, wenn es dem Patienten schlechter geht von der Kreislaufsituation,
sprich
wenn er im Schock ist. Und das sind ja sehr oft die Patienten, die dann einen intrauterinen Zugang kriegen, weil man auf die Schnelle keine Vene findet. Wie ist denn generell die Erfahrung mit der Probe aus dem Knochenmarksraum?
Es ist immer faszinierend, welche Leute auf welche Studien kommen. Und eine finnische Arbeitsgruppe hat 31 Freiwillige rekrutieren können, wie auch immer, ich weiß nicht, wie die bestochen wurden, die sich intraocear punktieren haben lassen und arteriell punktieren haben lassen und hat dann die Vergleichswerte gezogen.
Mhm.
Tut, glaube ich, ziemlich weh.
Ja, beides. Das könnte ich mir vorstellen.
Ja. Und bei diesen gesunden Probanden hat sich herausgestellt, dass nicht bei allen Probanden sich überhaupt Blut aspirieren hat lassen. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die wir so im Alltag haben. Wie die Intraocear-Systeme kommen sind, hat es ja immer geheißen, du musst das erst das Blut aspirieren, um die Lage zu kontrollieren. Und dann haben wir einen Patienten gehabt, wo wir uns ziemlich sicher waren, der liegt richtig und man versucht zu aspirieren und es kommt nichts.
Mhm.
Und das war irrsinnig verunsichernd. Und wenn man jetzt mit dem Vertreter des Systems, das wir in Wien in Verwendung haben, spricht, sagt er, naja, bis zu ein Drittel der Fälle kann es sein, dass das nicht funktioniert, das Aspirieren.
Mhm.
Also geht einmal die Aspiration nicht bei allen Patienten. Und von denen, wo es geht, ist nicht bei allen verwertbar.
Mhm.
Also das ist einmal die erste Einschränkung, die wir haben. Es kann sein, dass wir aus dem Intraocear-System gar kein Blut generieren können, das wir messen können.
Wenn man da jetzt gleichzeitig auch noch die Parallele anspricht, wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, ich habe einen Patienten, der zentralisiert ist im Schock und ich steige auf Kapillär um und steche dem in die Fingerbeere bei einer Extremität, die schon länger nicht gut durchblutet ist, wird das wahrscheinlich auch nicht die Situation im Kreislauf optimal widerspiegeln und dann die Werte doch zu verfälschen beginnen, oder?
Also kapillär kennen wir aus dem Krankenhaus, glaube ich, wenn man auf dem Ergometer sitzt bei der Leistungsdiagnostik und man kriegt ein Gel auf das Ohr geschmiert und nach, glaube ich, 10 Minuten kann man das kapilläre Blut ungefähr dem arteriellen gleichsetzen.
Ja.
Das funktioniert in der Präklinik gar nicht. Also ich glaube, kapillär können wir komplett aus dem
Repertoire. In der Kinderambulanz ist es allerdings noch sehr häufig in Anwendung.
Ja, aber das ist ein anderes Setting. Ja. Also wir können mit unseren Systemen momentan in Wien noch gar nicht kapillär Blut abnehmen.
Ja, das stimmt.
Ich denke, das hat in der Präklinik einen ganz, ganz geringen Stellenwert. So, aber zurück zur intraocearen Blutabnahme oder Blutgasanalyse. Also wenn man die arterielle Blutgasanalyse jetzt gegenüberstellt, der intraocearen Blutgasanalyse, wenn das mit der Probengewinnung funktioniert, dann kann man sagen, pH, Glucose und Laktat sind komplett äquivalent.
Mhm.
Das Blutgas selber liegt zumindest bei den gesunden Probanden genau in der Mitte zwischen dem arteriell gemessenen Werten und den venös gemessenen Werten. Also da ist auch gerade Richtung PCO2-Interpretation möglich mit einem gewissen Unsicherheitsbereich. Und wie gesagt, bei Kalium und beim HB, da haben wir einfach falsch hohe Werte, die am besten nicht anschauen.
Okay, also wir werden, ich glaube, wenn es um die Werte geht und die Interpretation, werden wir auch im Rahmen der Fallbeispiele, die du uns mitgebracht hast, ja noch ein bisschen Fleisch an den Knochen bringen. Bevor wir dazu aber gehen, würde ich gerne noch einmal kurz ums Management jetzt wirklich von den Schritten, den technischen Schritten, die notwendig sind, gehen. Vielleicht, wenn wir mal über die Rahmenbedingungen sprechen. Du hast zuerst hohe Temperatur, niedrige Temperatur angesprochen, die das erschwert. Gibt es für dich absolute Red Flags, wo du das nicht machen würdest? Also ich denke jetzt zum Beispiel Situation eines Patienten auf der Donauinsel, das hat nagelt mit 35 Grad runter von oben. Ist das etwas, was man dann zum Beispiel mal sagen könnte, das würde man nie direkt neben dem Patienten im Bright Sunlight machen im Sommer, sondern eher wirklich ins klimatisierte Auto gehen? Oder gibt es da mehrere solche Anhaltspunkte, die du vielleicht hast, wo du sagen würdest, da würde ich es nicht machen?
Also im Alltag zeigen sich dann immer wieder so ein bisschen die Limitationen und einmal haben wir einen Patienten mit einer exazerbierten COPD, der relativ kritisch war, versorgt. Und wir kennen das, glaube ich, alle, dass dann im RTW sehr knapp zugeht und der Neflenker wollte die Blutgasanalyse machen, hat sich gedacht, er tut uns einen Gefallen und geht mit der ganzen Einheit aus dem Auto raus und macht das im Freien. Und das war dann bei den winterlichen Temperaturen so, dass das Gerät so schnell aus dem Sollbereich rauskommen ist, dass dann für den restlichen Einsatz die Blutgasanalyse nicht mehr verwendbar war. Mhm. Also das, wenn man das im Hinterkopf hat, dann muss man sich Alternativstrategien suchen. Also entweder man verkrümelt sich Richtung Beine des Patienten oder es muss halt irgendwer anderer kurz einmal rausgehen. Viel Platz braucht man Gott sei Dank nicht.
Obwohl, weil du sagst, kurz die Vorbereitung, bis es wirklich ready ist, doch ein paar Minuten dauert. Ich glaube, wir reden da so ab dem Moment, wo ich das Gerät aufdrehe, von ungefähr 2 Minuten, bis es ready ist, um den Kalibrierungsprozess wirklich zu beginnen. Dann gibt es ein paar Daten, die ich auch eingeben muss und dann entsteht ein Zeitfenster, wo ich die Probe zuführen kann, das auch jetzt nicht so groß ist. Vielleicht da an dieser Stelle nochmal gefragt, wenn mir das noch aus meiner Zeit in den OPs bekannt war. Uns haben sie immer darauf gedrillt, dass wir wirklich schauen, dass zwischen der Blutabnahme, also zwischen der Probengewinnung und dem Einführen in das Gerät erstens einmal so wenig Zeit wie möglich vergeht und zweitens die Probe, also die Spritze, immer verschlossen ist vorne. Hat das wirklich eine Relevanz oder ist das ein bisschen so einfach eine Best Practice, die sich durchgesetzt hat?
Nein, das hat durchaus eine Relevanz und auf den zweiten Teil kurz einzugehen. Man empfiehlt so ungefähr innerhalb von 5 Minuten die Probe zu verarbeiten. Es findet Stoffwechsel in den Zellen weiterhin statt. Ja. Wenn man zu lange wartet, dann könnte sich zum Beispiel der Laktatwert verschieben. Ja. Wenn man die Probe schlampig abgenommen hat und man hat sehr viel Luftbläschen drinnen, dann könnten sich die Partialdrücke verschieben. Also da einfach die Spritze entlüften, so wie wir es vom Medikamentenaufziehen gewohnt sind. Ansonsten haben wir sehr, sehr kurze Zeiten zwischen Probegewinnung und Analyse, dass wir uns da nicht wirklich ganz grobe Gedanken machen müssen. Wir müssen es ja nicht in ein Labor einschicken, sondern das Gerät ist in unmittelbarer Nähe zur Arterie oder zur Vene, wo wir das Blut abnehmen. Zur ersten Frage, das war ein bisschen auch für uns zu lernen aus Schmerz. Das Gerät beansprucht eine gewisse Zeit. Wenn man sich überlegt, was im Gerät alles stattfindet, das Hochfahren der Software, das Aufwärmen auf exakt 37 Grad, die Kalibrationsschritte, ist es eigentlich nachvollziehbar, dass das so seine 4 Minuten in Anspruch nimmt und dann eigentlich auch gar nicht so viel. Außer ich stehe exklusiv vor dem Blutgasanalysegerät, dann sind das lähmende 4 Minuten. Wenn man im kleinen Team unterwegs ist, wie wir es zum Beispiel am Hubschrauber sind, wo wir 2er-Teams sind, die sich mit dem Gerät auskennen und wo man sich nicht darauf verlassen kann, dass die RTW-Mannschaft oder das Oberarzt-Team oder so vor Ort ist und sich auch auskennt, dann kann man ein bisschen Zeit gewinnen, indem man zum Dienstbeginn einmal in den Standby-Betrieb geht. Mhm. Dann erspart man sich 45 Sekunden, die das Gerät softwaremäßig booten muss. Ansonsten schaltet man das Gerät ein und lässt es einmal tun und widmet sich anderen Dingen in der Patientenversorgung. Mhm. Der nächste Schritt, irgendwann fordert das Gerät auf, dass man Benutzerdaten eingibt und Patientendaten. Das kann jetzt 1, 2, 3, 4, XY irgendwas sein oder man hat mehr Muße und Zeit und gibt wirklich echte Namen ein. Dann braucht das Gerät noch einmal einen gewissen Zeitraum, um die Karten zu empfangen, wo man die eigentliche Messung durchführt. Auch diese Zeit würde ich nicht vor dem Gerät verbringen, sondern wieder nutzen für alle anderen möglichen Dinge, die notwendig sind. Spritzen aufziehen, Sachen herrichten, Bett organisieren. Mhm. Es gibt ja genug andere Dinge. Die Kalibration von der Karte, die wir einsetzen, dauert dann 165 Sekunden. Auch die kurz einschieben, die Karte, wenn das Gerät die Karte akzeptiert, das sagt sofort, dann hat man eine gewisse Zeit, wo man wieder andere Dinge macht. Das heißt, man hat im Augenwinkel das Blutgasanalysegerät liegen, kann aber trotzdem andere Dinge machen. Und am Schluss gibt man die Probe ein und die eigentliche Analyse geht wirklich ratzfatz. Also ja, das dauert nur einige Sekunden. Ja. Du hast vorher richtig gesagt, man hat 7 Minuten Zeit von dem Zeitpunkt, wo das Gerät sagt, ich habe fertig kalibriert, jetzt kannst du die Probe eingeben, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses diagnostische Fenster wieder verstrichen ist. Mhm. Aber wichtig ist, das haben wir gelernt, nicht direkt sich davor hinstellen und sich komplett ausklinken aus dem restlichen Geschehen. Dann kann es mühsam sein und das kann natürlich zu irrsinnigen Akzeptanzproblemen im Team führen. Wir haben in Wien den unglaublichen Vorteil, dass wir gerade bei Reanimationen astronomisch viele Menschen sind. Ja. Die Nicht-Wiener, wir haben meistens die Kombination von NEF, RTW, FISO, First Responder, Studienfahrzeug, manchmal den Oberarzt mit seinem Sanitäter. Und in diesen Situationen ist es natürlich dann überhaupt komplett unproblematisch, wenn man jemanden aus dem Rennen nimmt, der sich dann exklusiv um so Sachen wie Blutgasanalyse kümmert.
Ja, voll. Und vielleicht eben auch als nächsten oder als letzten Schritt von dem Ganzen, weil die Ergebnisse werden ja immer am Display angezeigt, aber die meisten Geräte, die im Umlauf sind und auch unsere, haben einen kleinen Drucker dabei. Und das Ganze einfach mal ausgedruckt in der Hand zu halten, sodass man es nachher auch bei der Übergabe direkt weitergeben kann, ist schon auch ein Vorteil. Und das ist etwas, was natürlich nicht vergessen werden sollte.
Ja, absolut. Der Ausdruck hat auch den Vorteil, der schaut so ein bisschen aus wie ein Kassenbon, dass er die Referenzwerte unten anfügt. Ja. Das habe ich, wenn ich nur auf den Bildschirm schaue, habe ich die pathologischen Werte gelb hinterlegt mit Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Am Ausdruck habe ich dann auch den Referenzwert. Das ist vielleicht auch nachtdiensttauglich, dass man beim fünften Einsatz nach Mitternacht immer noch weiß, wo eigentlich das Problem liegt.
Ja, voll.
Bevor wir jetzt in die konkreten Fallbeispiele gehen, kurz eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus dem bisherigen Gespräch. Wir haben gehört, dass die prähospitale Blutgasanalyse seit mehreren Jahren fester Bestandteil der Notarzteinsatzfahrzeuge der Berufsrettung Wien ist und damit keine theoretische Neuerung, sondern gelebte Praxis darstellt. Clemens hat dabei klargemacht, dass ihr Einsatz selektiv erfolgt und an eine konkrete klinische Fragestellung gebunden ist. Ein zentraler Aspekt ist die praktische Umsetzbarkeit. Viele relevante Parameter, insbesondere pH-Wert, Elektrolyte, Laktat und Hämoglobin, lassen sich schnell und mit geringem zusätzlichen Aufwand gewinnen, häufig bereits über eine venöse Probe. Der Zeit- und Ressourcenbedarf ist damit überschaubar, sofern der Einsatz sinnvoll indiziert ist. Gleichzeitig wurde auch deutlich, die BGA ist kein Ersatz für klinische Beurteilung, sondern ein ergänzender Baustein im diagnostischen Vorgehen. Mit diesen Grundlagen im Hinterkopf schauen wir uns jetzt Fallbeispiele an, in denen genau dieser zusätzliche Baustein einen relevanten Unterschied gemacht hat.
Jetzt haben wir in unserer Vorbesprechung gesagt, okay, wir wollen uns auch über Indikationen, wirklich harte Indikationen unterhalten und haben uns darauf geeinigt, dass wir das am besten anhand von ein paar Fallbeispielen besprechen, die du uns mitgebracht hast. Ich habe dich ja vorab gebeten, dass du dir da ein bisschen was überlegst dazu. Welche Fallbeispiele, die dir am einprägsamsten in Erinnerung geblieben sind, hast du denn heute mitgebracht?
Ja, ich glaube, wir beginnen mit etwas ganz Unkomplizierten. Also eine klassische Nachforderung, wie wir sie am NEF, glaube ich, etliche Male am Tag haben, ist ein Patient mit STEMI-Verdacht. Mhm. Das war im konkreten Fall eine ca. 60-jährige Patientin, eine Touristin auf Urlaub in Wien. Mhm. Dunkelhäutig, weder sie noch ihr Partner konnten Deutsch. Die Anamneseerhebung war also sehr, sehr schwierig. Wir haben versucht, mit Händen und Füßen und mit Google Translate zu kommunizieren. Trotzdem war da eine sehr große Informationslücke. Die Patientin hatte eine Präsynkope und das hat sich so ein bisschen beim RTW, beim Erfragen herausfinden lassen, dass die Patientin bekannte KHK hat und dass sie die letzten Tage immer wieder Belastungs-AP verspürt hat. Mhm. Und heute dann im Rahmen dieser Präsynkope auch thorakale Sensationen. Der RTW hat ein EKG geschrieben. Im EKG hat sich ein Hauptstammbild gezeigt, das heißt mit SD-Senkungen in allen Ableitungen mit Ausnahme von AVR und V1. Mhm. Das war ziemlich eindrucksvoll, hat eigentlich auch gut zur Anamnese gepasst und zur Klinik. Und so beim Blick auf die Patientin ist so ein bisschen aufgefallen, irgendwas passt aber nicht. Und man hat dann gesehen, die Konjunktiven sind ein bisschen blass, was ja doch ein bisschen nach Anämie schreit. Wir haben deswegen eine venöse Blutgasanalyse gemacht und die Patientin hatte ein HB von 4.
Okay.
Ja, und jetzt im Zusammenschau mit schlechten Koronarien und dem niedrigen HB erklärt das natürlich die bektangenösen Beschwerden und erklärt auch dieses EKG-Bild sehr schön.
Was ja de facto nichts anderes ist als eine Unterversorgung entsprechend. Definitiv, nur halt einfach diesmal ausnahmsweise nicht deswegen, weil die Koronararterie zu ist, sondern weil zu wenig Treibstoff da ist.
Genau, es waren einfach zu wenig Sauerstoffträger unterwegs. Wir haben dann noch einmal gezielt nachfragen können. Das hat sich dann schon herausgestellt, dass die Patientin dann retrospektiv an schwarzen Stuhl bemerkt hat, hat ihm aber nicht allzu viel Bedeutung beigemessen. Aber das ist so eines dieser Game-Changer-Beispiele, relativ unspektakulär. wäre aber die Patientin wäre eindeutig Schiene Herzkatheterspital gegangen, hätte vielleicht ein Loading bekommen. Ja. Und in Wirklichkeit hat die Patientin eine Endoskopie braucht. Ja, also eine ganz, ganz andere Richtung. Und mit dem Loading hätte man der Patientin sicher keinen großen Gefallen gemacht.
Ein super spannender erster Case, den Clemens uns da mitgebracht hat. In diesem Fall lag der spezifische Mehrwert der Blutgasanalyse darin, eine initiale Ahnung sichtbar zu machen, die sich im Ersteindruck ergab, nämlich die Blässe, ausgelöst durch den massiv erniedrigten Hämoglobinwert. Wie Clemens geschildert hat, führten Klinik und EKG sehr konsequent in Richtung akutes Koronarsyndrom. Die Blutgasanalyse zeigte jedoch, dass die Symptome der Ischämie Folge eines Angebotsproblems am Blut waren. Sie hat es ermöglicht, den eingetretenen Denkpfad Thoraxschmerz ist gleich Koronarproblem, gestützt durch harte Fakten früh zu verlassen und die Pathophysiologie neu zu denken, ohne den Befund zu bagatellisieren, aber mit einer anderen therapeutischen Konsequenz.
Ein anderes für mich sehr augenöffnendes Beispiel war eine Nachforderung zu einer Hypoglykämie. Ein RTW war vor Ort mit zwei Notfallsanitäter NKV besetzt, die an und für sich sehr, sehr kompetent und routiniert waren. Die beiden Kollegen sind einfach an einem sehr schlechten Gefäßstatus des Patienten gescheitert. Beim Eintreffen war der Patient schon im RTW und so vom ersten Aspekt. Ich glaube, wir kennen das alles. Es gibt Patienten, das kann man nicht in Worte fassen, aber die gefallen ihnen vom Blick nicht. Ja. Oder vom Erscheinungsbild, ich glaube, das trifft es ein bisschen besser. Zusätzlich hat sich herausgestellt, dass der Patient zwar eine Hypoglykämie hat, aber kein Diabetiker ist. Und das ist auch schon immer sehr verdächtig, dass da irgendwas Gröberes im Busch sein könnte. Darum haben wir geschaut, dass wir dann nach der Venenpunktion, bevor wir die Glukoseinfusion angehängt haben, noch eine venöse Blutgasanalyse gewinnen können. Und da hat sich dann gezeigt, dass der Patient einerseits eine metabolische Azidose hat, andererseits ein Kalium von 6,9, also wirklich schon eine bedrohliche Hyperkaliämie. Und die Nierenretentionsparameter, so BUN und CREA, können wir messen bei unseren Geräten, überhalb des Messbereichs sind. Anamnestisch haben wir dann natürlich nochmal nachgehakt. Der Patient war auch auf Urlaub. Vielleicht ist gar nicht so gesund, in Wien auf Urlaub zu sein.
Das kommt ganz drauf an, ja.
Die Wien-Werbung wird dir jetzt klagen.
Wien ist anders.
Genau. Wien ist gefährlich. Also es gab keine Grunderkrankungen, der Patient war adipös, hatte offene Beine, also offensichtlich gab es keine diagnostizierten Grunderkrankungen, das stimmt schon eher. Und es gab keine Medikamente. Im Zusammenschau dürfte das Ganze ein septisches Zustandsbild gewesen sein.
Okay.
Und im normalen Ablauf wäre der Patient vielleicht zunächst nach der Glukosegabe einfach auf eine normale interne Notaufnahme kommen und so ist der Patient direkt auf eine Intensivstation kommen, wo er dann zielgerichtet therapiert werden konnte, beziehungsweise haben wir natürlich dann schon begonnen mit der Senkung des Kaliums.
Und das ist natürlich etwas, was zurück zu dieser Frage mit den Kritikern geht. Oftmals haben diese ganzen Tools halt in den Fällen, in denen man nachher solche Cases hat, wirklich eine Auswirkung in allererster Linie auch aufs Management, wenn es darum geht, in der Entscheidung ein Bett zu finden, ne? Und was man genau anmeldet. Das ist Ultraschall ja ähnlich.
Ja, ja, definitiv. Wo die Blutgasanalyse manchmal auch helfen kann, ist nicht nur die Eskalation von Fällen, sondern auch die Deeskalation. Also, also die klassischen Patienten dafür wären Patienten eben mit einer exazerbierten COPD. Auch da reicht vollkommen eine venöse Blutgasanalyse, um zu sehen, wie ist der pH-Wert, wie ist der PCO2-Wert, braucht der Patient in absehbarer Zukunft eine nicht-invasive Beatmung oder kann er eigentlich mit seinen Atemanstrengungen das Problem noch gut kompensieren und ich kann den Patienten ruhigen Gewissens mit dem RTW ins Krankenhaus führen.
Ja.
Also das geht nicht nur immer in die Richtung Therapieintensivierung, sondern auch gerade im Gegenteil, dass man Patienten durchaus normal stationstauglich oder normal notfallaufnahmetauglich machen kann, wo man vielleicht nicht ganz sicher gewesen wäre ohne diese Diagnostik.
Ja. Was habt ihr dann mit dem Patienten gemacht? Habt ihr diese Hyperkaliämie dann, nehme ich mal an, entsprechend auch draußen gleich adressiert?
Ja, genau, das ist das Nette, dass wir mit Einführung der Blutgasanalyse auch ein bisschen das Medikamentenspektrum erweitert haben. Ja. Wir haben jetzt Insulin mit, wir haben Natriumbicarbonat als Revival wieder mit, das ist eine Zeit lang komplett verschwunden gewesen und hat jetzt in Einzelfällen wieder so ein bisschen eine Daseinsberechtigung.
Ja, vor allem aus dem Reanimationseck, nicht? Wenn man sich überlegt.
Ja, oder vielleicht sogar noch mehr aus dem Periarrest-Eck.
Ja.
ja, in der Reanimation, glaube ich, wird immer noch trefflich gestritten, ob man mehr anstellt oder den Patienten nutzt. Ich glaube, das ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.
Ja. Frage ist, ob überhaupt jemals irgendein letztes Wort gesprochen wird in der Reanimationsforschung.
Ja, aber das ist das Spannende.
Aber du hast gerade das Medikamentenspektrum angesprochen. Ja. Vielleicht kann man trotzdem schnell drüber fliegen. Wie habt ihr denn diesen Patienten jetzt draußen therapiert? Im konkreten Fall. Der hat also, dieser Gedanke mit der Sepsis, das war ja damals nur ein Gedanke, ne? Oder habt ihr dann wirklich danach auch gesehen, okay, nein, das wird wahrscheinlich in Richtung Sepsis gehen? Na,
der Patient hatte zusätzlich petechiale Blutungen und die Kombination von Nierenversagen, von Hypoglykämie, von einer intravasalen Gerinnung.
Diesen offenen Beinen.
Genau, der Patient war ein bisschen hypotherm. Ja. Also die Gesamtbausteine haben schon sehr in diese Richtung geschrien. Von den Medikamenten, ja, prinzipiell gibt es also ein Stufenschema bei der Versorgung der Hyperkaliämie. Das eine ist die Kardioprotektion. Wenn man wirklich EKG-Veränderungen hat, sei es einerseits in die Richtung Bradykardien, AV-Block oder diese ganz hässlichen Deformationen der QS-Komplexe, die wir kennen, dann ist der erste Schritt, dass man Calcium gibt. Wir haben Calciumgluconat, das ist so der Standard 30 Milliliter, also drei von diesen Kunststoffampullen, zur Kardioprotektion. Calcium selber senkt aber den Kaliumwert nicht. Also das ist nur die halbe Miete. Die Probleme, die Kalium macht, sind aber kardiale. Also wir haben zumindest einmal eine Schutzmauer errichtet. Und der nächste Schritt ist dann, dass man schaut, dass man das Kalium vom extrazellulären Raum wieder zurück in die Zellen umverteilen kann. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Wahl ist die Gabe von der Kombination Insulin-Glucose. Mhm. In unserem Schema haben wir Kochrezepte drinnen, die sich auch so ein bisschen an den Blutzuckerwert der Patientinnen orientiert, die wir haben. Der nächste Schritt ist die Gabe von Beta-Mimetika. Auch die führen zu einer Umverteilung vom Kalium in die Zelle. Und der letzte Schritt ist, wenn man eine Kombination hat von einer Azidose, also einer metabolischen Azidose mit einer Hyperkaliämie, dann kann man Natriumbicarbonat geben. Mhm. All diese Umverteilungsschritte brauchen so ungefähr eine Viertel bis halbe Stunde, bis sie nachweisbare Wirkung erzielen. Mhm. Und darum ist auch bei unserer SOB abgebildet, dass man die erste Kontrolle erst nach einer halben Stunde macht. Calcium wirkt relativ schnell, das sollte so nach 3 bis 5 Minuten wirklich ein messbarer Erfolg da sein. Den sieht man hoffentlich dann im EKG-Bild. Wenn ich Insulin-Glucose und Terbutalin gebe, so wie es bei uns vorgesehen ist, dann darf ich mir nicht erwarten, dass nach 10 Minuten der Kaliumwert schon sinkt. Also dem ganzen System muss man einfach eine gewisse Zeit. Ja. Genau. Und die letzte Möglichkeit wäre, dass man die Diurese forciert, indem man entweder Flüssigkeit gibt und oder Furosemid. Ja, das ist die Frage, ob man das nicht in das klinische Setting verschiebt, damit man nicht unangenehme Überraschungen erlebt, und für die Patienten ist, glaube ich, der Harndrang auch sehr unangenehm und stressbehaftet.
Ja, was natürlich auch immer im Gesamtkontext mit dem Zustand des Patienten bewertet werden muss.
In diesem Fall lag der entscheidende Mehrwert der Blutgasanalyse in der frühzeitigen, objektiven Erfassung einer lebensbedrohlichen metabolischen Entgleisung. Ausgangspunkt war eine Einsatzmeldung wegen Hypoglykämie bei einem nicht bekannten Diabetiker. Klinisch wirkte der Patient bereits schwer krank, der Schweregrad ließ sich jedoch initial nicht eindeutig erfassen. Erst die venöse Blutgasanalyse zeigte eine ausgeprägte metabolische Azidose, einen Kaliumwert von 6,9 sowie massiv erhöhte Retentionsparameter als Ausdruck eines akuten Nierenversagens. Diese Befundkonstellation machte deutlich, dass es sich nicht um ein isoliertes Stoffwechselproblem handelte, sondern um ein schweres systemisches Krankheitsbild im Sinne einer Sepsis mit vitaler Bedrohung. Auf Basis der Blutgasanalyse konnte präklinisch gezielt reagiert werden, insbesondere durch die sofortige Therapie der Hyperkaliämie und gleichzeitig die Entscheidung für eine direkte intensivmedizinische Zielversorgung sachlich und nachvollziehbar begründet werden.
Und dann haben wir noch ein drittes Fallbeispiel.
Wir bleiben bei den Elektrolytverschiebungen. Es war eine Anforderung zu einem 31 ECO 1, also eine Bewusstlosigkeit mit ineffektiver Atmung, kommen in eine Wohnung. Die Patientin war so Mitte 20, wurde von ihrer Mutter im Zimmer liegend vorgefunden, mit schnarchender Atmung, tief bewusstlos, Beugekrämpfen, Anisokarie, die linke Pupille war weit und lichtstarr. Das war so unser erster Verdacht, dass das ein akutes neurovaskuläres Geschehen ist. Sonst die Anamnese war, dass die Mama gesagt hat, ja, die Tochter hat den ganzen Tag immer mehr Kopf gekriegt und irgendwann ist dann gelegen und hat sich nicht mehr gerührt und sie hat dann die Rettung gerufen, hätte sie sogar reanimiert, wobei der Kreislaufstillstand Gott sei Dank sich nicht bestätigt hat, also das in der Aufregung durch die Mutter. Und nach der Intubation hat die Patientin von uns eine arterielle Laien gekriegt und eine arterielle Blutgasanalyse. Und die Patientin hatte 110 Natrium, also da wäre der Unterwert, den wir uns erwarten, 135. Das ist wirklich im kritischen Bereich darunter. Und das passt eigentlich sehr gut zum neurologischen Bild. Tiefe Bewusstlosigkeit, Krämpfe, Anisokarie oder weite lichtstarre Pupillen. Wir haben momentan zumindest jetzt keine Möglichkeit, das präklinisch zu therapieren. Es gäbe die Möglichkeit, gerade bei schnell auftretenden Hyponatremien, damit 3%iger Natriumchloridlösung anzutherapieren. Aber es ist zumindest im Sinne der Bettenauswahl ein Gamechanger gewesen, weil an und für sich hätten wir natürlich geplant, irgendein Krankenhaus mit einer neurochirurgischen Versorgungsmöglichkeit im Hintergrund anzustreben. Und das ist eine Sache, die Gott sei Dank jede Intensivstation beherrschen kann. Ja. Also man spart sich dann den Weg im schlimmsten Fall quer durch ein Bundesland oder quer durch die Stadt.
Ja, aber wir haben das letztens auch mal diskutiert in einem ganz anderen Zusammenhang, dass eigentlich, wenn wir von so Studien diskutieren und auch von den Zeiten diskutieren, wir eigentlich immer nur anschauen, die Zeit von Erstkontakt mit dem Patienten bis zu dem Moment, wo er im Krankenhaus ist. Und sehr häufig dabei eigentlich vernachlässigt wird, dass in dem Moment, wo er im Krankenhaus ankommt, ja nicht heißt, dass er sofort alle Versorgungswege schnell etabliert bekommt, respektive alle Therapien, die er braucht oder Analysen, die er braucht. Und dass es natürlich auch schon von Vorteil ist, etwas klar zu wissen, eine Diagnose zu haben, wenn man über die Krankenhausschwelle tritt, weil das dann auch hilft, innerklinisch die Versorgungszeit massiv zu verkürzen.
Ja, definitiv. Vielleicht für den letzten Fall noch so ein bisschen die Aufklärung. Die Patientin hatte eine psychiatrische Anamnese und dann auch auf Nachwassern mit der eigentlich bestätigten Hyponatremie haben wir natürlich dann gezielt fragen können. Die Mutter zugeben, dass die Tochter in den letzten Tagen exzessiv getrunken hat, also exzessiv Wasser getrunken hat. Und das ist die klassische Ursache für eine akute Hyponatremie. Und das sollte man auch so ein bisschen am Schirm haben bei Patienten mit Essstörungen. Also meistens sind es Patientinnen, die haben üblicherweise regelmäßig mit ihren Betreuungsteams Wiegetage. Und da lässt sich ein bisschen schummeln, indem man vorher exzessiv Wasser trinkt und dann kann man halt das eine oder andere Kilo dazu schummeln.
Ja, klar.
Und gerade bei so sehr kachektischen Patientinnen macht dann diese Menge Wasser noch einmal viel mehr Unterschied als bei uns beiden Normgewichtigen, sagen wir es mal vorsichtig.
Ein irrsinnig spannender, praktischer Tipp, über den ich so eigentlich noch gar nicht nachgedacht habe.
Ja. Also wir haben einige Fälle schon erlebt und das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll.
In diesem Beispiel war der entscheidende Parameter der Natriumwert. Das klinische Bild mit Bewusstlosigkeit, Kampfaktivität und Pupillenveränderung ließ zunächst an ein primär zerebrales Ereignis denken. Die Blutgasanalyse zeigte jedoch eine ausgeprägte Hyponatremie als Ursache der Symptomatik.
Ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen einen Bogen spannen, dann können wir jetzt auch schon ein bisschen die Indikationen wirklich genauer abstecken. Das heißt, unklare Situationen, wenn wir einfach einen zusätzlichen Überblick über den Elektrolythaushalt, über die Nierenretentionsparameter, über auch Teile der Blutzusammensetzung reden wollen, gerade bei den chronischen Fällen. An dieser Stelle möchte ich gern etwas mit dir diskutieren, was immer wieder diskutiert wird draußen auf der Straße, und zwar ist das die Aussagekraft des HBs bei einem frisch verletzten Patienten, weil da oftmals in den Köpfen drinnen ist, ich kann den HB hernehmen, um bei einem Patienten, der traumatisiert ist, abschätzen zu können, wie viel Blut hat er verloren, was aber eigentlich nicht stimmt.
Ja, da hast du absolut recht und da muss man einwenden, eigentlich leider geht's nicht. Darum darf man sich von dem ersten Fallbeispiel mit der Patientin mit der Anämie im Rahmen ihrer gastrointestinalen Blutung nicht täuschen lassen.
Genau, weil der hat ja chronisch geblutet und Blut über einen langen Zeitraum.
Genau, und das sehen wir relativ häufig bei den gastrointestinalen Blutungen, wenn es nicht gerade eine Esophagus-Varizenblutung ist, dass das über einen längeren Zeitraum ist und der Körper da ein bisschen mit Flüssigkeit herumschifft und das Blutvolumen zumindest ein bisschen ausgleichen kann.
Ja.
Und da sehen wir dann wirklich einen HB-Abfall. Bei einer akuten Blutung hat man das nicht, sondern es wird einfach nur weniger, aber die Zusammensetzung des Blutes verändert sich an sich nicht.
Das schöne Analogon, das mal ein Kollege gesagt hat, ist, du hast ein Glas mit Himbeersirup und wenn du das zu einem Drittel leer trinkst und nachher die Probe aus dem letzten Drittel nimmst, ist die Zusammensetzung genau gleich groß, wie wenn sie vorher war.
Das ist eigentlich ein sehr gutes, anschauliches Beispiel, genau so ist es. Man hat natürlich versucht, so ein bisschen Indikatoren rauszusuchen. Gibt es Veränderungen in der Blutgasanalyse, die darauf hinweisen können, dass die Patienten einen relevanten Blutverlust haben, der transfusionsbedürftig ist? Ja. Das wäre natürlich reizvoll, wenn ich sage, ich kann da irgendwas heranziehen. Offensichtlich dürfte Base-Access und Laktat also ein bisschen hinweisend sein dafür, nur ist es halt bis jetzt zumindest nicht gelungen, dass man sagt, es gibt irgendeinen Cut-Off-Wert, wenn das so und so ausschaut, dann ist der Patient eindeutig transfusionsbedürftig.
Also vielleicht kann man das zusammenfassen, indem wir sagen, Base-Access und Laktat könnte irgendwann vielleicht mal eine Rolle spielen, das wissen wir noch nicht genau. Was auf jeden Fall klar ist, ist der HB beim akuten, gerade frisch aufgetretenen Trauma nicht wirklich eine Rolle spielt draußen.
Ja, definitiv. Es ist auch die Frage, ob die Patienten, die präklinisch Blut brauchen, also offensichtlich so einen akuten Blutverlust haben, die idealen Patienten sind, wo ich mir die Zeit nehme, eine Blutgasanalyse zu machen.
Da sind wir dann wieder bei dem Thema. Ja. Also wenn man sagt, jetzt nochmal vielleicht zurück zum Anfang, die Zusammenfassung der Indikationen haben wir zum einen einmal festgestellt, überall dort, wo alles zeitkritisch, ultrazeitkritisch ist, ECMO-CPA, schwerstes Trauma, haben wir eigentlich die gleichen Regeln wie beim Ultraschall. Finger weg, schnell den Patienten, so schnell wie möglich dorthin, wo ihm wirklich geholfen werden kann. Zum einen eben am ECMO-Tisch, zum anderen in den Schockraum, zum Unfallchirurgen. Und dann haben wir eben dieses große Kapitel der ganzen Elektrolytstörungen respektive Stoffwechselerkrankungen, wo das sinnvoll sein kann. Wir haben das Indikationsgebiet, wenn wir vielleicht irgendeinen vagen Verdacht haben oder irgendwie, du hast das ein paar Mal so aus dem Bauchgefühl raus beschrieben, etwas einem komisch vorkommt und man einfach einen zusätzlichen diagnostischen Baustein haben will.
Ja, genau. Ganz relevant und da sind wir eigentlich wieder bei der ursprünglichen Blutgasanalyse, sind natürlich alle respiratorischen Störungen. Genau. Und zwar nicht geringe respiratorische Störungen, sondern wirklich relevante respiratorische Störungen.
Aus dem letzten Loch pfeifende COPD dazu.
Genau. Beispiel. Genau, oder auch zur Differenzierung, wenn es so ein bisschen um Therapieplanung geht, kann man natürlich das Level auch niedriger ansetzen, insbesondere nachdem ja die venöse Blutgasanalyse viel von diesen Schrecken nimmt, sowohl von der Schmerzhaftigkeit als auch vom Aufwand der Untersuchung. Mhm. Jede Patientin, die wir beatmen, sollte eigentlich eine Blutgasanalyse kriegen, damit wir diese Beatmung besser beurteilen können, wie präzise ist das. Offensichtlich gibt es da bis zu 2/3 der Patienten einen großen Mismatch zwischen dem gemessenen ETCO2 und dem PCO2. Mhm. Also das ist wirklich beachtlich viel. Und gerade bei Patienten mit Hirndruckproblematik kann das einen Riesenunterschied machen.
Haben wir auch erwähnt, genau.
Mhm. Rhythmusstörungen, und zwar akute Rhythmusstörungen, relevante Rhythmusstörungen. Also nicht ein Patient mit einem paroxysmalen Vorhofflimmern, da wird der Informationsgewinn ziemlich gering sein, sondern Patienten, die aus dem heiteren Himmel plötzlich einen höhergradigen AV-Block haben oder hässlich deformierte Kammerkomplexe, wo ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt ein ganz, ganz arger Infarkt ist oder irgendwas, was ich halt so in meinen EKG-Lehrbüchern noch nie gesehen habe. Mhm. Kann sehr interessant sein. Bewusstseinsstörungen.
Ja.
Da sind wir wieder bei den Elektrolyten. Ja, das ist es. Und bei der Reanimation. Ich glaube, die haben wir jetzt bis jetzt ganz unter den Tisch fallen lassen.
Da zielt ja auch die letzte Frage drauf ab, weil das ist etwas, auf das wir unbedingt noch zu sprechen kommen müssen, weil auch das eine Situation ist, wo wir immer sagen, time is brain und jede Sekunde ist kostbar. Wann würdest du denn da die BGA machen oder nicht? Wir haben ja so ein bisschen diese 4 H's und die T's, wenn es um die respektive H's und Hits, wenn man es auf Deutsch sagt, die uns ein bisschen das Abwägen der potenziell reversiblen Ursachen darstellt. Und da hast du schon in unserem Vorgespräch gesagt, eigentlich können wir da jetzt schon etwas machen, was wir schon seit langem tun sollten, zumindest wenn man nach den ERC-Guidelines gibt.
Ja, genau so ist es. Also ich glaube, mit einem Satz die Ausschlusskriterien, wann mache ich es nicht, wenn der Patient offensichtlich tot ist und wenn ich eine ICPA anstrebe. Also dann Finger weg davon. Und bei allen anderen Sachen sagen wir eigentlich, wir kontrollieren die Haars und Hits, und wenn wir uns an der Nase nehmen, ist das oft so ein, kann ich ihn nicht feststellen, na, habe ich eh beatmet jetzt und Volumen hat er auch. Das ist, also das, da klafft so ein bisschen der theoretische Anspruch an dem, wie wir das durchführen, wenn wir das ganz, ganz ehrlich betrachten. Und mit der Blutgasanalysegeräte können wir jetzt eben die Hyper- und Hypokaliämie definitiv nachweisen.
Ja.
Das ist das eine, und andererseits haben wir natürlich dann auch Informationen über pH-Wert, über den pCO2-Wert, wo man ein bisschen diskutieren kann, ob die prognostisch jetzt von Bedeutung sind oder nicht. Sicher nur als Einzelbaustelle oder Bausteine in der Gesamtbewertung. Aber Kalium ist definitiv eine Sache, die wir jetzt nachweisen können und die wir auch therapieren können. Also wir haben eine potenziell reversible Ursache, die wir jetzt nachweisen können und die wir jetzt therapieren können. Mhm. Darum sollten wir eigentlich bei jeder Reanimation eine Blutgasanalyse machen.
Richtig. Und dann noch einmal, ich glaube zum dritten, vierten Mal der Hinweis, es muss nicht immer das arterielle Blut sein.
Nein, definitiv nicht. Also schon gar nicht für die Beurteilung des Kaliums. Das Einzige, was nicht geht, ist, dass ich es aus der Intraosiernadel mache. Da hat sonst jeder Patient eine Hyperkaliämie. Ansonsten offensichtlich eine Sache, die nicht so selten ist, diese Kaliumentgleisungen.
Ja. Jetzt vielleicht noch, wenn wir schon bei der Reanimation sind, noch eine Frage, die einfach so ein bisschen aus dem praktischen Alltag entsteht. Wir haben das alle wahrscheinlich schon ein paar Mal erlebt, dass wir uns draußen entscheiden, einen Patienten unter Reanimation ins Krankenhaus zu bringen. Zum Beispiel, weil das ein sehr junger Patient ist, weil man auch aufgrund der äußeren Umstände vielleicht, Stichwort Familie, Stichwort Kind, sich entscheidet, den Abbruch einer Reanimation im Team zu entscheiden und in einem größeren Schockraum oder in einer Notaufnahme zu entscheiden. Auf das, was ich hinaus will, ist, dass in diesen Situationen von den aufnehmenden Teams oftmals das Blutgas auch herangezogen wird, um eine definitive Entscheidung zu treffen, wann hört man eine Reanimation auf oder nicht. Und da ist jetzt meine konkrete Frage als dich, was sind da deine Erfahrungswerte mit den Cut-off-Werten? Weil die sind ja so eigentlich nirgends wirklich festgenagelt und beschrieben. Aber würdest du diesen Schritt unter Umständen auch prähospital machen, dass du wirklich sagst, okay, du machst das Blutgas zum Zünglein an der Waage, um eine Reanimationssituation abzubrechen, und ab welchen Werten ungefähr? Oder ist das schwierig?
Naja, Zünglein an der Waage, es ist immer schwierig, anhand von irgendeinem diagnostischen Parameter eine Entscheidung zu machen, gerade wenn es um Leben und Tod geht. Ja. Die Blutgasanalyse ist ja sicher ein Puzzleteil, der das Gesamtbild dann ein bisschen abrunden kann. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von irgendwelchen Experten im Zuhörerkreis gesteinigt, wenn ich irgendwas sage. Es gibt verschiedene Arbeiten, die sich genau mit dem beschäftigen. Wie ist der Zusammenhang zwischen der Blutgasanalyse und dem Outcome der Patienten?
Ja.
Eine Sache, die ich in einer Studie recht prägnant gefunden habe, ist, dass die festgestellt haben, dass unter einem pH von 6,8 die Wahrscheinlichkeit, dass ein ROSC auftritt, verschwindend gering ist, und zusätzlich, dass das neurologische Outcome gut ist, unter 6,8 auch verschwindend gering ist.
Ja.
Also das heißt, wenn ich einen pH-Wert habe, der unter 6,8 ist und das restliche Gesamtbild auch zu dem passt,
ist es einfach, dann das zusätzliche
wird es sicher da einfließen können in diese Entscheidung.
Gut, aber da hört man schon einmal raus, primär pH. Bei Kalium ist es, glaube ich, noch schwieriger, respektive Laktat, irgendwas daraus.
Ja, aber das ist meistens ist ja dann nicht ein Einzelbaustein oder ein einzelner Wert entgleist, sondern man hat so eine Konstellation. Ja.
Aber prinzipiell ist das einmal einer der Werte, wo die Pupille als erstes hängen bleibt, wenn man Blutgas in der Reanimation
hat. Ja, aber wenn man dann die Kombination hat von, also ich denke da an ein Mädchen, was wir reanimiert haben, wo das der pH-Wert 6,7 irgendwas ist und das Kalium 15 ist und das pCO2 ja auch exorbitant hoch ist unter Reanimation, das heißt, es findet kein Gasaustausch mehr in der Lunge statt, kein vernünftiger, dann hat man schon eine, glaube ich, starke Entscheidungshilfe im Gesamtbild von allen.
Wenn wir das jetzt alles ein bisschen Revue passieren lassen, was wir in der letzten Stunde besprochen haben, wenn du jetzt unseren Zuhörern einen Input zur prähospitalen BGA geben würdest oder sozusagen einen Gedanken mitgeben würdest zur prähospitalen BGA, welcher wäre das?
Ja, das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube, eine der Dinge, die bei mir so ein bisschen das Arbeiten und die Indikationsstellung deutlich verändert haben, ist dieser Zugang zur venösen Blutabnahme.
Ja.
Wenn man den Patienten nicht arteriell stechen muss, ihm jetzt nicht extra noch wehtun, wenn er sowieso einen venösen Zugang kriegt und wo ich mir nicht die Sorgen machen muss, na, eigentlich taste ich nichts und im Schall ist das Gefäß recht klein, lumig, sondern wenn ich das einfach in der normalen Arbeitsroutine mit abnehmen kann, dann sinkt die Hemmschwelle schon deutlich. Die Einzelmessungen sind jetzt vom finanziellen Aufwand überschaubar. Also die Blutgaskarten sind verhältnismäßig billig und halten relativ kurz. Das sollte dann so auch die Beißschwelle ein bisschen herabsetzen.
Also ja. Mit anderen Worten, etwas, wo du eigentlich in deinem beruflichen Werdegang auch dein Paradigma eher relativ spät noch geändert hast.
Ja, ich hoffe, mich verfluchen die Patienten nicht für all diese Einzelpunktionen, die ich gemacht habe. Ja.
Sehr gut. Clemens, es war mir eine große Freude, mich mit dir zu diesem Thema unterhalten. Und vor allem, wir zwei begegnen uns ja auch doch mit absoluter Regelmäßigkeit draußen auf der Straße. Und ich glaube, das werden die Momente sein, wo auch ich dann einmal beherzter zum Gerät greife, um mit dir gemeinsam einmal eine so eine Blutgasanalyse durchzuschauen. Ich glaube, da kann ich überhaupt gerade bei den beatmenden Patienten noch eine Menge lernen. Ich danke dir vielmals, dass du den Weg gefunden hast heute zu uns und wünsche dir noch eine schöne Woche und hoffe, du warst nicht das letzte Mal da. Also ich musste das mal kurzes Feedback geben, dass du eine sehr angenehme Podcast-Stimme, das muss man schon sagen.
Okay, ich empfinde es anders, aber danke. Danke für die Einladung und ich hoffe, wir ein bisschen Werbung machen können für die gute Sache, wenn die Absicht eine redliche ist, dann passt auch die Indikation für die Blutgasanalyse.
Das lassen wir jetzt genauso stehen. Danke dir vielmals, dass du da warst.
Wenn man diese Fälle zusammenfasst, wird eines sehr deutlich. Die prähospitale Blutgasanalyse ist kein Wundermittel, aber sie ist ein ausgesprochen wertvoller Baustein in der präklinischen Diagnostik. Sie kann helfen, relevante Parameter früh sichtbar zu machen, Schweregrade besser einzuschätzen und damit Entscheidungen gezielter zu treffen. Vorausgesetzt, sie wird selektiv und mit einer klaren klinischen Fragestellung eingesetzt. Richtig verstanden, erweitert sie aber unseren diagnostischen Handlungsspielraum, ohne klinisches Denken zu ersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam ein Stück Notfallmedizin auseinandernehmen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und Baba aus Wien.